31.12.22:25 Uhr. Das alte Jahr geht noch 35 Minuten. Nee,
eine Stunde 35 Minuten.
Ja, was machen wir hier?
Jahresrückblick, der ja mittlerweile Tradition geworden ist.
Ja, aber Tradition ist eigentlich, dass wir den nicht alleine machen.
Wir machen ihn ja auch nicht alleine.
Wen haben wir denn noch da?
Mami.
Ach, die kann gerade nicht sprechen.
Die hat den, ich schlürfe an meinem Wein.
Den Strohhalm mit Wein schon wieder im Hals. Ja, also eigentlich sind wir doch dieses Jahr nur zu zweit. Ja. Und an dem Wein. Genau, wir könnten noch eine Podcast-Folge machen und du trinkst neben uns einfach nur Wein.
Ja,
es
ist Silvester, ich darf machen.
Ja, als ob du das nur an Silvester
machst. Ausnahmsweise mal.
Hast du sie doch gehört, als ob du das nur an Silvester machst.
Ja. Ja.
Wir haben die Flaschen gefunden, Schatz. Das ist, du brauchst dich deswegen nicht
schämen. Unter der Couch auch. Unter,
die noch nicht, nee. Nein, wir haben ja schon mal gesagt, A, macht man darüber keine Witze und B. Wobei die Erfindung der Weindusche, die hat schon Anklang gefunden. Also die erste Käuferin haben wir schon sicher. Ja. Habe ich gehört, ja. Mhm. Liebe Grüße auch nach Mülheim. Und kommt gut rein, beziehungsweise jetzt seid ihr ja schon gut reingekommen. Jahresrückblick, wie funktioniert das, Jay-Z?
Ja, also 2018 und 2019 hat es so funktioniert, dass wir uns Fragen zum alten Jahr halt ausdenken oder zum beginnenden neuen und jeder die sozusagen beantworten muss.
Okay.
Ich weiß, es ist 2020 ein bisschen schwierig, dass man das echt alles nochmal hochholen muss, aber bietet umso mehr Möglichkeiten sicherlich.
Dann sollte man nicht lange warten, oder? Du moderierst so ein bisschen die Fragen?
Ja, mit welcher Frage wollen wir denn beginnen?
Das entscheidest du.
Okay, dann beginnen wir einfach mit meiner ersten. Welches Thema wurde 2020 am fatalsten vernachlässigt?
Hm. Fängst du an?
Ja, also die Flüchtlingskrise, ne, wurde ja komplett verdrängt.
Was konkret meinst du?
Naja, ich meine, Moria ist abgebrannt. Und das war nur so nebenbei in den Nachrichten. Und die menschliche Katastrophe dahinter, die wurde völlig unter den Teppich gekehrt.
Mhm. Ja, ich kann mir tatsächlich auch vorstellen, wäre es nicht, oder ich weiß es nicht, aber wäre es nicht so unter den Teppich gekehrt worden und hätte es vielleicht eine größere Aufmerksamkeit bekommen, wie es zum Beispiel 2015 der Fall war, vielleicht hätte das dann ja sogar die Handlung beeinflusst, weil einfach mehr Druck gekommen wäre von den Leuten.
Mhm.
Aber so war das ja eigentlich für die aktuelle Regierung beziehungsweise für das Innenministerium war das Ganze ja eigentlich relativ chillig. Die hatten ja keinen großen Widerstand eigentlich bekommen, indem sie einfach gesagt haben, wir warten jetzt auf eine europäische Lösung und in diese eigentlich
aber
nichts
davor
getan
haben sie auch die ganze Zeit auf eine europäische Lösung gewartet. Also es ist nicht so, dass sie davor voller Euphorie an die Sache drangegangen sind.
Ja, sie haben ja in der Zeit sogar die europäische Lösung, die es gab, gestoppt. Also es ist ja nicht so, dass es sich zu langsam in die richtige Richtung bewegt, was die ganze Thematik angeht, sondern es bewegt sich ja bewusst in die Richtung, die anscheinend die Mehrheit befürworten scheint. Auch die ganzen Auflagen für Boote, die im Mittelmeer unterwegs sind oder so, die haben die Auflagen so erhöht, dass man dann gar nicht mehr weiß, ob die Sea-Watch-Crew zum Beispiel noch rausfahren kann in Zukunft.
Ich glaube nicht, dass das die Mehrheit der Bevölkerung in Deutschland so will.
Ja, dann ist es im Umkehrschluss, dass zumindest eine Minderheit ist, die bereit ist, dagegen was zu tun. Ich meine, wir sitzen jetzt hier auch gerade mit unseren vollgefressenen Bäuchen direkt nach dem Raclette-Silvester. Ist es dann erstmal schön, einfach rückblickend erstmal hier groß zu tönen, was denn alles schiefgelaufen ist in diesem Jahr, weißt du?
Mhm.
Konkret getan haben wir dagegen auch nichts, außer rumzumotzen.
Ja, wir können auch konkret dagegen ja auch nicht besonders viel tun, außer nächstes Jahr unser Wahlrecht wahrnehmen.
Du hättest wir hätten das ganze Jahr zum Beispiel, ich hätte meine Arbeit hinspeisen können und ich wäre das ganze Jahr Seehofer hinterhergereist und hätte gesagt, Seehofer aufs Maul. Ich weiß nicht, ob das was verändert
hätte
oder so,
aber hätte mir das positive Gefühl,
welches Bild in mir gerade hochkommt? Die eine Frau, die dem, wie heißt denn der? Ah, die AfD reingeschleust hat da die eine Frau, die den, wie heißt denn der Politiker? Ich weiß nicht, mir fällt gerade der Name nicht ein.
Der an dem Aufzug da angesprochen
hat. Altmaier. Hm. Wärst du dem Seehofer hinterhergereist oder was?
Naja, aber nicht
mit
als.
In der Hand. Sag dir was dazu, sag
nicht als Corona. Du
mich jetzt mit Altmaier verglichen, wird ja immer besser. Du meinst wegen meiner neuen Frisur oder was?
Nein, ich habe dich mit der Frau verglichen.
Noch schlimmer.
Mit der Querdenkerin. Trink Wein.
Ja.
Ja,
weiter oder was?
Ja, also letztendlich, Mami hat recht, sicherlich ist ja jetzt gerade so in den letzten Wochen die Lage in Ägypten nochmal eine, die so in den Nachrichten und so und hier bei uns so gar keine Rolle spielt. Insgesamt, glaube ich, ist es uns dieses Jahr so als Gesellschaft total gut gelungen, schön so unter unserem Tellerrand zu bleiben, so, also wenig nach außen zu gucken.
Ja.
Beginnt mit Corona so irgendwie, naja, da in Italien, da liegen die Leichen da hinten, naja, gut, okay, das ist alles so ziemlich weit weg.
Auch die Entwicklung, China ist weit weg, Italien ist weit weg, Österreich ist weit weg, Bayern ist weit weg.
Ja. Naja, es ist aber das erste Mal, dass es halt Deutschland auch trifft, ne?
Das erste Mal ist es nicht.
Ja, aber seit sehr langer Zeit. Sonst ist immer alles sehr weit weg. Während es überall schon
gebrannt hat, sah es ja bei uns dann eine Zeit lang noch relativ gut aus, bis in den September hinein, weil konnte man ja überall in Europa nirgendwo mal hin eigentlich dann.
Ja.
Da war Deutschland noch relativ lange glimpflich davon gekommen.
Wobei es tatsächlich, man fühlt sich vielleicht gerade so ein bisschen, als wäre es so die heftigste Pandemie seit der spanischen Grippe oder so. Aber es war tatsächlich so, dass in den 1970ern und Ende der 1960er gab es eine Variante des Grippevirus, die deutlich, deutlich tödlicher und ansteckender war als normalerweise. Es war die sogenannte Hongkong-Grippe und die hat in Deutschland vermutlich über 50.000 Menschen getötet, also noch mehr als eigentlich jetzt momentan mit Corona. Hat aber eigentlich wenig Aufmerksamkeit erregt, beziehungsweise man hat erinnern uns heute nicht mehr wirklich dran, weil es kaum Maßnahmen gab. Also es gab keine präventiven Maßnahmen, sondern es war nur so, gab es irgendwo einen Fall, dann wurde der Betrieb halt für eine gewisse Zeit geschlossen. Aber es gab keine vorsorglichen Maßnahmen sozusagen. Das hatte, dadurch ist Deutschland dort wirtschaftlich, gab es fast überhaupt keine Einschnitte und auch gesellschaftlich musste man kaum was ändern. Aber es sind halt 50.000 Menschen gestorben an einem Erreger, der weniger tödlich ist als SARS-CoV-2. Also Covid-19 ist jetzt nicht die tödlichste Krankheit überhaupt, die Deutschland in den letzten Jahrzehnten hatte. Aber es ist halt, das ist ja eher was Positives, so, dass wir wirklich jetzt auch bereit sind, etwas dagegen zu tun.
Okay.
Also die Politik ist ja auch mit bereit, dagegen was zu tun. Ja,
und wie gesagt, ich glaube, da hat sich unser Maßstab schon so ein bisschen verändert. Bei der Hongkong-Grippe war es eben tatsächlich so, da gab es aus der Politik fast gar keine Reaktion, sondern man hatte halt, also auch damals das Gesundheitssystem in Deutschland tatsächlich zusammengebrochen. Es gab keine Beatmungsgeräte mehr und auch keine Betten mehr und Plätze auf Intensivstationen. Aber da war das einem sozusagen eigentlich relativ egal. Also klar, die zugehörigen Angehörigen, natürlich war klar, dass die getrauert haben, aber aus der Politik kam damals relativ wenig, weil man das nicht wirklich als Sache der Politik gesehen hat, die Leute dort irgendwie vor Krankheiten oder so zu schützen. Das hat man als Privatsache angesehen. Und wir sehen, wohin es geführt hat. Das Ganze ist erst geendet, als die Herdenimmunität da war, sprich, als sich die gesamte Bevölkerung einmal durchseucht hat. Und das war halt eine absolute Katastrophe. Und deswegen, eigentlich muss man nur 50 Jahre zurückschauen, dann weiß man, dass diese ganze Sache mit Herdenimmunität Unsinn ist.
Gizi, denkst du eigentlich häufig drüber nach, wie schön doch die Situation ist, dass du von deinem Papsi so viel Intelligenz geerbt hast? Denkst du da häufig drüber nach, oder? Warum nicht?
Weil die genetische Komponente immer nur eben eine Komponente ist, um bestimmte Phänotypen zu erklären, dass...
Aber guck mal, du hast mein Aussehen, du hast meine Intelligenz. Was hast du von
Intelligent, erstmal Intelligenz wird nicht dominant rezessiv vererbt. Das ist nicht so, dass sich dort dann der Erbgang eines Elternteils sozusagen durchsetzt. Das ist nur bei sehr beschränkten Phänotypen so. Zum Beispiel, ich glaube, bei der Augenfarbe ist es tatsächlich so, beim angewachsenen Ohrläppchen oder bei, ob man in der Lage ist, die Zunge zu rollen. Aber bei Intelligenz ist der Erbgang viel, viel komplizierter, als dass man da sagen könnte, das kommt von dem und das kommt von dem.
Das heißt, du glaubst, es wäre rein theoretisch auch möglich, dass du ein richtig cleverer Typ wirst, obwohl Mami und Papsi richtige Holzpfosten sind?
Ja, ist natürlich möglich.
Ja.
Das wäre selbst bei dominant rezessiver Vererbung möglich, weil dort nach der zweiten Mendelschen Regel ist es so, dass oft es so ist, dass Eigenschaften der Großelterngeneration übersprungen werden in der Elterngeneration, aber in der dann sozusagen in der ersten Tochtergeneration wieder auftauchen. Also selbst das kann passieren, dass es erstmal so aussieht, als wäre eine Eigenschaft komplett ausgestorben, aber dass sie dann sozusagen bei der Enkelgeneration doch wieder auftaucht. Also es ist nicht alles ganz so einfach, wie man sich das denkt mit der Vererbung.
Nächste Frage.
Gut. Dann die von Papsi. Euer Ziel 2021.
Mhm. Doch. Die habe ich nicht gestellt.
Du hast gesagt, die zweite. Das ist die zweite.
Nee, dann meine ich die dritte.
Dann, wohin geht eure nächste Reise, wenn Zeit und Geld keine Rolle spielt und Corona vorbei ist?
Für mich geht's ab nach Mazedonien. Zu meinen Verwandten.
Wie reist du dahin?
Natürlich mit dem Zug.
Oder Bus.
Oder Bus. Nee, Bus wahrscheinlich. Bus ist Bus, dann wahrscheinlich. Ne? Oder ich fahre mit irgendjemandem mit. Das ist ja auch legitim.
Ja.
Ne? Wenn da sowieso jemand fährt und da ist ein Platz frei, dann würde ich dann mit dem Auto oder mit dem Bus.
Der wird doch erstmal gleich Tischbaum angerufen. Also du willst doch bestimmt fahren, ne?
Genau.
Ja, das funktioniert nicht. Da werde ich schon
Also das habe ich jetzt bei mir ist in der Familie jemand verstorben und ich bin letztes Jahr nicht gefahren nach Mazedonien und weil ich einfach, weiß ich nicht, es war so viel zu tun und habe gesagt, ach nee, doch nicht und dies und jenes und jetzt habe ich nicht mehr die Möglichkeit, diesen Menschen nochmal zu sehen und ich möchte nicht, dass mir das nochmal passiert, weil es ist wirklich, es gibt nichts Wichtigeres als Menschen vielleicht, die dir am Herzen liegen, nochmal zu sehen, nochmal Zeit zu verbringen, sie zu erleben. Und diese Möglichkeit habe ich nicht mehr und das habe ich sehr, sehr bereut bis jetzt, sehr. Deswegen, die nächste Reise wird Mazedonien sein.
Ich? Also erstmal halte ich es für relativ optimistisch, da für 2021 schon von zu sprechen. Ich glaube, bis Herbst wird da erstmal gar nichts passieren. Deswegen wird meine nächste Reise wahrscheinlich mal wieder eine Busfahrt in den Nachbarort, wenn überhaupt. Das ist eher so die Größenordnung, in der ich momentan denke. Aber wenn es wirklich wieder möglich ist und Corona keine Rolle mehr spielt, wie es in einer Frage ist, dann muss es auf jeden Fall was mit einem Zug sein, am besten mit einer Nachtzugfahrt. Ich glaube, wenn ich mir das komplett aussuchen dürfte, dann wäre es vermutlich auch dann mit Mami und eben euch mit einem Zug bis nach Albanien oder Mazedonien zu fahren und eben zurück. Und okay. Bus.
Okay. Ja, dann fahre ich mit. Nächste Frage.
Achso, Mami, deine Frage.
Ich habe mich ein bisschen schwer getan, weil ich eigentlich 2020 lässt mich so ohne Fragen zurück. Ja, keine Ahnung. Was hat dir 2020 gefehlt und wovon hättest du mehr gemacht oder gehabt?
Mir hat das Reisen gefehlt.
Ich spezifiziere es auf Zugfahren. Wobei das ging ja tatsächlich, im Sommer ging das ja relativ unproblematisch, aber im Frühling konnte man kaum Zug fahren, jetzt im Herbst und Winter ja eh nicht und auch jetzt in 2021 wohl erstmal nicht. Ja, es gab dann relativ kurze Zeiträume, wo ich zum Beispiel nicht zu meinen Oma und Opa konnte, das ist jetzt momentan so ein Zeitraum, aber das waren bis jetzt ja nur in Anführungszeichen einige Wochen und ich hoffe auch, dass das bald wieder geht. Aber wirklich die einzige große Einschränkung, die Corona für mich persönlich über mehrere Wochen oder Monate gebracht hat, war bis jetzt tatsächlich eigentlich, dass ich ja nur noch zu Hause rumgesessen habe und nicht mehr mit dem Zug fahren konnte.
Okay. Soll ich jetzt sagen, was mir gefehlt? Mir haben die Menschen gefehlt. Sich einfach irgendwo hinzusetzen, einen Wein zu trinken.
Hey, wie meinst du das?
Ja, die Gaststätten waren ja...
Mami säuft nicht gern allein.
Genau. Ich trinke in Gesellschaft lieber.
Ja, du lässt dich ja nicht in der Gaststätte und trinkst mit fremden Leuten.
Nee, nicht mit fremden Leuten,
aber
sondern
lieber
mit...
Genau.
Ja, aber was meinst du denn mit den Menschen?
Deine Verwandten, man konnte sich
ja den Großteil der Zeit sehen.
Ja, aber nicht in der Größenordnung, die ich sonst gewohnt bin. Also sonst treffen wir uns immer bei meiner Mama und dann sind wir halt zu 15 und essen, trinken und lachen. Und das war halt dieses Jahr, beziehungsweise Anfang des Jahres war es ja noch möglich. Und danach war es ja so nicht mehr möglich.
Diese 15 Leute treffen sind auch ohne Corona kein Picknick.
Na gut, für dich nicht, aber ansonsten ist das halt echt eine Freude, so wenn man sich da trifft und sieht und lacht und trinkt und isst. Und bei uns in, also bei uns Albanern ist es halt so, dass der Tisch immer voll gedeckt ist und
das ist echt cool. Ja, aber ich darf kaum was davon essen meistens.
Wieso?
Weil es ein wenig Veganes gibt.
Ja, aber es ist ja auch immer viel Obst auf dem Tisch und du wirst sowieso immer bedienter,
das stimmt, wenn du da bist.
Und nimm doch und hast du Durst, hast du Hunger und das fehlt so ein bisschen momentan. Das fehlt sogar sehr. Das fehlt wirklich sehr.
Okay, dann die nächste Frage. Welches war der wissenschaftliche Durchbruch in 2020, der euch am meisten beeindruckt hat? Ich weiß, ich habe extra nicht gefragt, der größte wissenschaftliche Durchbruch, weil das wäre dann ja so eine Art eigentlich, ja, eine Fachfrage, weil man da ja auch den ganzen Impact eigentlich einer Entdeckung so abschätzen müsste. Und ich glaube, das könntet ihr nicht. Deswegen stelle ich die Frage so, welche hat euch persönlich am meisten beeindruckt?
Die Herstellung des Impfstoffs. Das war also in der Kürze der Zeit ein Impfstoff herzustellen, das ist schon eine Meisterleistung. Also es hat mich auch beruhigt, deswegen ist das für mich auf jeden Fall die wichtigste vor allem.
Es ist ja auch nicht nur die Herstellung eines Impfstoffes.
Es sind sogar mehrere.
Genau, und klar, man hatte so ein bisschen Erfahrung darüber, dass es 2002 und 2003 ja schon SARS gab, ein ähnliches Virus. Aber es war schon so, dass es ja nicht so ist wie beim Grippeimpfstoff, dass man quasi schon einen Impfstoff hat, den man nur modifizieren muss von Jahr zu Jahr, sondern es war ja tatsächlich eine komplette Neuentwicklung, wo lange Zeit auch ja ungewiss war, ob es eigentlich überhaupt einen Impfstoff geben wird gegen SARS-CoV-2.
Also nicht so schnell zumindest, ne?
Und bis jetzt war es, glaube ich, die kürzeste Impfstoffentwicklung aller Zeiten war gegen Mumps, als es dort einen ziemlich üblen Ausbruch in Europa gab. Und der hat 4 Jahre gedauert. Das war bis jetzt der Rekord.
Ja.
Und es gibt Impfstoffe, ich glaube, an einem Malaria-Impfstoff wird seit Jahrzehnten geforscht und man ist immer noch, man ist ein paar Schritte weiter, aber noch weit entfernt irgendwie von einer Zulassung. Und das dann innerhalb von weniger eines Jahres, dass man ein Virus sozusagen von der eigentlich ersten Identifizierung des Virus bis zum sozusagen eigentlich ersten Verimpfen des Impfstoffs, das ist schon eine sehr beeindruckende Leistung, würde ich sagen. Und es rückt das halt alles auch so ein bisschen ins Verhältnis. Man redet ja momentan viel über die ganzen Sachen, die jetzt wieder falsch laufen beim Impfen. Und da gibt es sicherlich auch einige Sachen, die ziemlich falsch gelaufen sind. Aber trotz all dem muss man sich erstmal bewusst sein, überhaupt was für ein Glück es ist, dass wir jetzt etwas dagegen tun können, dass wir Corona nicht schutzlos ausgeliefert werden. Überlegt mir, wo wir jetzt wären ohne Impfstoff, völlig ohne Perspektive, nach dem Motto, okay, es wird ganz sicher noch Jahre so weitergehen. Ich glaube, das wäre ein Schaden, der würde, also ich glaube überhaupt schon so, dass unsere Gesellschaft davon lange geprägt sein wird, aber ich glaube auch nicht, dass es irgendwie machbar wäre mit den Leuten, jetzt noch dort irgendwie wirklich strenge Maßnahmen zu verhängen, wenn es überhaupt keine Perspektive auf Besserung gäbe. Ich glaube, dann würden wir es ähnlich machen wie bei der Hongkong-Grippe zum Beispiel oder anderen Krankheiten, dass man eigentlich sagt, ja okay, dann
durchseucht
euch.
Warum ist es denn möglich, in der Kürze der Zeit einen Corona-Impfstoff herzustellen, aber gegen Malaria noch keinen Impfstoff zu haben?
Naja,
ist da der Druck nicht so hoch oder trifft es vielleicht nicht die richtigen oder was auch immer?
Also ich glaube, die Gründe dafür sind eher wissenschaftlich als irgendwie politisch oder so.
Ja.
Malaria ist ja eine Krankheit, die insgesamt nochmal deutlich, deutlich gefährlicher ist als Corona, die jedes Jahr so viele Menschen tötet in der Größenordnung von Corona.
Aber meistens nicht in Europa. Oder es trifft meistens keine Europäer.
Das stimmt, sie ist in Europa weniger aktiv, wobei sich das mit Klimawandel auch noch ändern könnte, ja. Aber erstmal sind es zwei komplett unterschiedliche Viren und ja, unterschiedliche Übertragungsarten. Also Malaria wird über Stechmücken. Genau. Und bei Corona kam eben, dass das mit dem Impfstoff so schnell ging, da kamen halt verschiedene Faktoren zusammen. Und einer davon ist sicherlich die Vorkenntnisse, die man zum Beispiel durch SARS hat. Aber natürlich auch einfach die Tatsache, dass man, es war nicht so, dass man jetzt irgendwie gesagt hat, okay, wir werden jetzt weniger vorsichtig, weil der Druck so hoch ist. Aber man hat halt einfach viel mehr Ressourcen darauf verwendet und sich mehr darauf konzentriert, weil es eben so dringend war. Also da hat der Druck vielleicht mitgespielt. Es war aber nicht so, dass es irgendwie so ist, dass man jetzt geschlampt hat, um schneller fertig zu werden. Also da kann man eigentlich jeden beruhigen, wenn die europäische Arzneimittelbehörde den Impfstoff empfiehlt.
Wobei, also den chinesischen und den russischen Impfstoff würde ich, glaube ich, meiden wollen.
Das weiß ich nicht, damit kenne ich mich ja nicht aus. Aber wenn die europäische Arzneimittelbehörde den Impfstoff empfiehlt, dann ist der in jedem Fall zu nehmen. Ich gehe sogar so weit zu sagen, es besteht eine moralische Pflicht, sich impfen zu lassen dann.
Ja.
Okay, Papsi?
Was denn?
Der größte wissenschaftliche Durchbruch.
Der größte wissenschaftliche Durchbruch für mich war eigentlich zwar der Durchbruch eines Wissenschaftlers, aber nicht eigentlich ein wissenschaftlicher Durchbruch aus wissenschaftlicher Sicht an sich.
Sondern?
Die Art der Kommunikation von Drosten, was alles, was rund um den Coronavirus angeht. Ich finde, dass in den letzten Jahren oder in den letzten Jahrzehnten Wissenschaft eigentlich schon immer großartige Dinge geleistet hat. Sie haben es halt irgendwie oder niemand oder selten ist es geschafft worden, dann dieses sehr komplexe Thema doch dann vereinfacht irgendwo dann auch jemanden zu erklären, der dann da oder der breiten Masse zu erklären. Mhm. Und ich finde, das hat zum Beispiel Drosten rund um Coronavirus, also es war sehr, sehr früh, war man ja eigentlich in der Situation, dass wenn man dem Mann zugehört hat, dass man sehr vieles wusste, was eigentlich medial dann auch teilweise erst viele, viele Wochen später wirklich so eine Durchdringung in der Gesellschaft hatte. Mhm. Also der Aerosoleffekt oder irgendwie sowas als Beispiel oder so, der ist so früh von ihm als eine mit hoher Wahrscheinlichkeit zu beachtende Komponente genannt worden und war dann aber wochenlang eigentlich gar kein Thema bei den Auflagen, bei den Maßnahmen oder nur ein sehr, sehr geringes Thema.
Also, glaubst du, es wird langfristig irgendwas an der Rolle von Wissenschaft verändern in der Gesellschaft?
Das weiß ich nicht. Ich glaube, das haben wir in der letzten Folge besprochen, dass es auch ein bisschen schwierig wird, weil sich plötzlich auch viele Wissenschaftler nennen, ähnlich wie dann irgendwie, was weiß ich, ein Zahnarzt etwas über Virologie sagt, weil er ist halt Doktor und dann steht dann irgendwo in der Bildzeitung, Dr. Schulz äußert sich, Coronavirus ist doch nur ein schwaches Fieber oder irgendwie sowas. Dann ist erstmal hinter so Begriffen wie Doktor, Professor, da steckt ja immer dann erstmal ein oder spricht ja immer für ein gewisses Maß an Kompetenz. Mhm. Ja. Und ich glaube, dass dort aus der Ecke die Wissenschaft jetzt doch schon auch recht heftig attackiert wird. Man merkt das ja auch an Drosten, wie scharf der von unterschiedlichsten Seiten attackiert wird. Ja, mit Morddrohungen und was weiß ich nicht alles oder so. Das geht auch an so einem Mann nicht spurlos vorüber, das glaube ich nicht. Und es ist vielleicht für viele andere etwas, dass sie ihre Ansinnen, Wissenschaft sauber zu kommunizieren, ein bisschen vorsichtiger machen vielleicht. Es wäre dramatisch, aber es könnte sein.
Ich hoffe ja, dass das so ein bisschen Einfluss hat auf die Kommunikation, was Klimawandel angeht.
Das glaube ich fast nicht. Das glaube ich fast nicht.
Ja, eher unwahrscheinlich.
Das ist dann doch recht. Also es gibt da eigentlich niemanden mehr, der dort regelmäßig Statusbericht abliefert und nicht nur ständig Drohsalven ausspuckt. Also selbst Lesch finde ich da in letzter Zeit, in den letzten Monaten. Aber klar, du kannst immer nur wiederholen. Das ist natürlich dann auch mühsam. Aber selbst Neubauer jetzt mit ihrem Spotify-Podcast, glaube ich, ne? 1,5 Grad. Den großen Aufklärungspodcast zu Klimawandel machen und den dann exklusiv bei Spotify haben, sodass also man der dort nicht dem ja schon der breiten Masse zur Verfügung steht, aber da hätte man vielleicht auch so ein bisschen länger drüber nachdenken können, bevor man exklusiv bei Spotify einen Podcast veröffentlicht.
Wobei diese Drohsalmen sind ja tatsächlich beim Klimawandel eigentlich der aktuelle Statusbericht manchmal so ein bisschen, weil sie halt dem tatsächlich am nächsten kommen. Aber da ist natürlich so, dass der Klimawandel viel langsamer voranschreitet insgesamt im Vergleich zu einer Pandemie. Also da kann man dann halt vielleicht tatsächlich nur alle paar Wochen oder alle paar Monate von irgendwas Neuem berichten, wirklich. Also klar, sowas wie dann extreme Dürreperioden oder Waldbrände sind natürlich, stehen im Zusammenhang damit, aber wir sind halt auch mittlerweile da, dass das eigentlich jedes Jahr passiert und keine wirklich große Besonderheit mehr ist. Und ja, daher ist es halt einfach schwieriger, es ist, glaube ich, schwieriger, die Aufmerksamkeit über längere Zeiträume auf ein gewisses Thema zu lenken, als kurzzeitig. Also ich glaube nicht, dass es möglich sein wird, über ein gesamtes Jahrhundert die nötige Aufmerksamkeit auf das Thema Klimakatastrophe zu lenken. Dafür ist der Zeitraum einfach zu lang. Und die Veränderung ist zwar auf geologischer Skala, passiert das momentan alles im Zeitraffer, das, was die Erde sonst so durchlebt, aber auf der Skala eines Menschenlebens sind es halt doch noch eher langsame Vorgänge. Mhm.
Gut beschrieben. Und wenn man das dann wieder in Relation setzt zu den dann doch teilweise vorhandenen Reaktionen rund um Corona-Pandemie, ich meine, es ist ja jetzt nicht so, dass da global an einem Strang gezogen wird, um die Kiste in den Griff zu bekommen, sondern auch da gibt es Leugner, auch da gibt es Schiffmann und wie sie alle heißen, die dort ihr Geld mitverdienen, ähnlich wie beim Angstmachen rund um Geflüchtete. Es genügend gibt, die ihre großen Vermögen in Edelmetalle, Gold oder sonstiges gesteckt haben und durch Angst quasi dann ihr eigenes Konto befüllen können. Je mehr Angst die Leute haben, desto größer ist die Nachfrage nach Gold, desto größer die Nachfrage nach Gold, desto höher der Preis. Und schon funktioniert so ein System relativ gut.
Ja. Und während Corona war es natürlich so, dass eigentlich die einzige Institution, die dort wirklich eine Rolle gespielt hat und die wirklich eigentlich starke Maßnahmen verhängt hat, das war der Nationalstaat. Es gab eigentlich keine dieser supranationalen Organisationen, UN, WHO oder auch die Europäische Union, hat es dort geschafft, während der Pandemie Maßnahmen gegen den Infektionsschutz irgendwie flächendeckend durchzusetzen.
Richtig.
Sondern es war so, dass vorher war es ja durchaus schon so, dass Nationalstaaten eher an Bedeutung verloren haben, zumindest tendenziell, wenn man es über lange Zeiträume betrachtet. Aber in der Pandemie war es so, dass eigentlich die gesamte Verantwortung wieder auf die Nationalstaaten zurückgefallen ist. Und ich hoffe, dass das diesen Trend der Globalisierung nicht nachhaltig bremst. Also ich hoffe, dass es nach Corona zumindest in der Hinsicht wieder so, ja, zumindest den Trend folgt, den es vorher gefolgt ist. Das soll in vielen Dingen nicht so gelten. In vielen Dingen sollten wir sicherlich was ändern. Aber die Globalisierung halte ich insgesamt dennoch weiterhin für den richtigen Weg.
Naja, es wird definitiv Probleme geben, die du nicht auf nationaler Ebene lösen kannst. Punkt. So.
Ja, es wurden aber auch, ich meine, Deutschland hätte ja sofort an den Impfstoff drankommen können, wenn sie nicht die jetzt Europa, also die Europäische Union, die etwas schwächeren Länder mit unterstützen hätten wollen.
Beim Impfstoff ja, aber so also bei den Lockdown-Maßnahmen oder so gar nicht.
Ja, aber da musst du den nationalen Weg gehen.
Wieso?
Ja, weil die Länder ja nicht alle gleich betroffen waren.
Ja, dann kann man doch.
Du kannst ja nicht ganz Europa dicht machen, wenn in Italien die Leute wegsterben wie sonst was und in Deutschland das noch nicht so ausgebreitet ist.
Nein, man kann auf europäischer Ebene sagen, in dem Land ist es so, also machen wir es da so und so, wie es eigentlich jetzt mit den Bundesländern gemacht wird. Da hat ja auch der Bund weiterhin eine gewisse. Es ist nicht so, dass es überall gleich ist, aber es gelten vergleichbare Maßstäbe. Wenn die Inzidenz da 200 ist und wenn sie am anderen Ende von Deutschland 200 ist.
Skigebiete erst aufmachen bei einer Inzidenz von unter 1000.
Von unter 1000, ja.
Ungefähr.
Naja, es sollte halt einfach so sein, dass bei vergleichbaren Zuständen eben auch vergleichbare Maßnahmen herrschen, weil sonst erweckt das so den Eindruck von Willkür und dann kann man das halt auch schwerer erklären. Ich finde, man sollte.
Du kannst es auch den Leuten schwer erklären, wenn in Deutschland das, also am Anfang, jetzt ist es natürlich was anderes. Wir haben jetzt monatelang Erfahrung mit Corona, aber am Anfang wäre das sehr, sehr schwer zu erklären gewesen, wenn der Virus sich hier noch nicht richtig ausgebreitet oder noch nicht so viel betroffen davon waren und du machst trotzdem Deutschland dicht, weil es in den Nachbarländern halt schon so viele.
Aber das wäre der richtige Zeitpunkt gewesen.
Ja, aber erklär das mal den Leuten.
Ich bin ja eigentlich ich weiß, das ist unrealistisch, aber eigentlich sage ich ja, dass solche Maßnahmen zum Gesundheitsschutz, wo es um Leben und Tod geht, keine Erklärung bedarf. Und dass eigentlich dort die Einzelpersonen nicht das Recht haben, in irgendeiner Form die Maßnahmen der Regierung sozusagen selbst nochmal zu hinterfragen, woran halte ich mich jetzt und woran nicht. Sondern die werden so sozusagen aufgetischt und die müssen so hingenommen werden. Das ist eigentlich meine Meinung, aber.
Ich muss jetzt bei deinen Worten gerade an die Leute denken, die auf die Straße gegangen wieso? Sind. An die ganzen Corona-Leugner.
Wieso?
Ja, weil ich glaube, die sehen das etwas anders.
Ja, aber deren Meinungen dürfen ja nicht ernsthaft plötzlich was ausmachen.
Nee, aber es waren halt sehr, sehr viele, die auf die Straße gegangen sind und man kann diese Menschen nicht ignorieren.
Doch, kann man. Aber gut. Ja, also insgesamt würde ich auch sagen, es sind die Corona-Impfstoffe, aber da Marmin das schon genommen hat, müsste ich mich für was anderes entscheiden. Ich bin tatsächlich ein bisschen hin und her gerissen es war ja zum einen so, die Entdeckung von Phosphan auf der Venus, das war höchstwahrscheinlich, waren es zwar keine Außerirdischen, wir haben hier schon mal in der Episode drüber gesprochen, da habe ich das genauer erklärt, höchstwahrscheinlich waren es keine Außerirdischen, aber es beweist, dass sollte es hier irgendwo Außerirdische geben, dass wir dann die Technologie haben, um sie zu finden. Zum Beispiel auf Exoplaneten, sprich Planeten außerhalb unseres Sonnensystems. Klar, das ist ein bisschen schwieriger als jetzt hier vor unserer Haustür bei der Venus, aber das ist dasselbe Prinzip erstmal. Und aber natürlich auch irgendwie in Ozeanen unter der Eisdecke bei den Jupitermonden. Ich bin mir mittlerweile ziemlich sicher, sollte es hier irgendwo im Sonnensystem außerirdisches Leben finden, dann haben wir es in 20 Jahren gefunden. Und ich bin mir jenseits davon ziemlich sicher, selbst nicht, wenn nicht in unserem Sonnensystem, sondern woanders, dass wir noch innerhalb meiner Lebenszeit, ich glaube sogar noch während eurer Lebenszeit, außerirdisches Leben finden werden. Bin ich mir ziemlich sicher. Deswegen, das wäre eine Option. Oder aber die Mars 2020 Mission der NASA, weil da ist ganz einfach so, da wurde eben auch im Jahr 2020 ein Rover in Richtung Mars geschickt. Erstens ist der komplexeste Rover aller Zeiten, der dorthin geschickt wurde. Und er hat ebenfalls die Aufgabe, also Wasser wurde ja bereits gefunden jetzt auf dem Mars, das ist ja sicher und es gilt mittlerweile auch als sicher, dass es auf dem Mars früher mal ganze Ozeane gegeben hat. Also das ist bestätigt seit einigen Jahren. Und die nächste Frage ist jetzt halt, hat es mal dort Leben gegeben oder gibt es vielleicht noch Leben? Die Konsequenzen davon habe ich auch erklärt in der einen Folge, wo wir über die Venus gesprochen haben. Stichwort großer Filter. Aber es ist nun mal so, dass dieser Rover jetzt dort auch nach, wirklich nicht nur nach Wasser, sondern auch nach Spuren von Leben suchen wird. Und hinzu kommt es noch, dass zum ersten Mal ein Fluggerät dabei ist. Sprich, zum ersten Mal wird ein Fahrzeug sozusagen auf der Oberfläche eines anderen Planeten fliegen. Eine Art kleiner KI-gesteuerter Helikopter. Da weiß man natürlich auch erst, das ist jetzt ein bisschen zu spät, um zu sagen, wie bahnbrechend war das wirklich, weil da muss man halt erstmal ein paar Jahre abwarten und sich die Ergebnisse angucken. Deswegen ist es momentan, glaube ich, für mich tatsächlich nach den Corona-Impfstoffen und auch den Fortschritten in der Wissenschaftskommunikation, wäre es vermutlich die Entdeckung auf der Venus.
Oder?
Oder was?
Du hast am Anfang gesagt, du schwankst zwischen
zwei Sachen. Ja, dem oder der Mars-Mission.
Ach so, okay. Dann habe ich das falsch
verstanden. Aber bei der Mars-Mission muss man eben die Ergebnisse abwarten.
Okay, natürlich.
Das habe ich ja gesagt. Dann die dritte Frage. Auf welche Weise habt ihr das erste Mal von Corona gehört? Und wann war euch klar, dass es eine große Sache werden wird?
Ich habe es im Frühjahr, Frühjahr nicht mehr, aber so Januar, Februar, glaube ich, das war das, da hat man, glaube ich, so erstmalig davon gehört und dann hatten wir so darüber gesprochen in der Familie bei uns und er hat gesagt, macht euch keine Sorgen, das Deutschland kriegt das hin. Also auch wenn der Virus jetzt zu uns kommen sollte, ich meine, hier wird geübt in der Schule irgendwie für jeden bescheuerten Notfall, die werden auch einen Notfallplan für Corona haben. Wenn ich so daran denke, früher in der Schule da Feuerwehr und was passiert, wenn Feuer ist und dann bimmelt es dann und dann wurde dir gesagt, du musst diesen Ausgang nehmen, ihr müsst diesen Ausgang nehmen und ich so, und alles ist geregelt. Also die haben auch für eine Pandemie ist da auf jeden Fall so eine Art Masterplan vorhanden, wo sie wissen, okay, wie reagiert man, was muss man da einleiten und wie muss man das Problem so ist, machen.
Und die Masterpläne stammen noch aus der Zeit der Pest, zumindest an meiner Schule wahrscheinlich.
Auf jeden Fall war das eine Illusion.
Ja. Hab sie?
Was denn?
Die Frage.
Wie war die nochmal?
Wann hast du das erste Mal von Corona gehört?
Oh, da kann ich mich gar nicht mehr so richtig dran erinnern. Aber ich glaube tatsächlich, dass ich das erste Mal gehört habe, war sogar sehr früh. Ich würde sogar sagen, das war sogar noch letztes Jahr. Also jetzt quasi, je nachdem, wann man das hört, vielleicht vorletztes Jahr, also Ende 2019.
Und?
Als diese China-Sache war. Aber das habe ich nicht
ernst genommen. Wann war dir denn bewusst, dass es eine größere Sache werden wird?
Das kann ich auch nicht mehr genau einschätzen, aber als sich in Italien die Situation entwickelt, war eigentlich relativ schnell klar, das wird nicht in Italien bleiben. Aber das war schon ziemlich spät.
Also ich habe es auch 2019 das erste Mal gehört, weil da ja die Vorbereitungen eigentlich für den Peking-Ausflug liefen. Und damals hieß es dann eben, ja, es gibt dort jetzt Häufungen von Lungenentzündungen, die sich nicht erklären lassen. Also die Reise wäre im März gewesen und das war dann Dezember 2019. Aber man hat gesagt, ja, das hat sich bis dahin erledigt, weil das passiert irgendwo auf der Welt, passieren ständig irgendwelche Krankheitsausbrüche, die meist relativ gut isoliert werden und dann sich auch wieder erledigen. Ja,
so habe ich auch gedacht.
Ist ja auch meistens so. Ich meine, bei SARS war es ja tatsächlich so, dass es aufgetreten, ein paar tausend Menschen haben sich infiziert und ja, dann war es das. Man hat die Personen isoliert, in Quarantäne geschickt und dann war es, nach ein paar Monaten war es vorbei. Deswegen, so haben wir das da auch noch gesehen und haben eigentlich das noch nicht als wirklich großes Problem genommen. Wo ich dann gemerkt habe, okay, jetzt wird es ernst, war, als es plötzlich nicht mehr so war, nein, ihr könnt nicht nach China reisen, da ist es zu gefährlich, sondern dass man aus China gesagt hat, nein, ihr könnt nicht nach China reisen, in Deutschland ist es zu gefährlich. Also als sich das so ein bisschen umgekehrt hat, da wurde mir dann schon bewusst, okay, das ist jetzt nicht nur so, dass es irgendwie ein paar Reisen einschränkt oder so, sondern eben auch, dass ich jetzt für ein paar Monate wohl erstmal komplett zu Hause bleiben muss. Und da habe ich auch ein bisschen Panik bekommen.
Mhm. Da erinnere ich mich dran.
Ja, weil es ist halt, zum einen hatte ich schon relativ große Angst davor, mich selbst anzustecken, aber auch damals schon vor allem eben andere anzustecken. Aber ich konnte mir halt auch überhaupt nicht vorstellen, irgendwie für mehrere Monate so komplett zu Hause zu bleiben, weil ich habe das noch nie vorher gemacht. Ich war zu der Zeit, war ich eigentlich jeden Tag unterwegs, ich war kaum zu Hause und ich fand das auch ziemlich gut so. Und als ich dann so gemerkt habe, okay, das wird nicht mehr funktionieren. Ich habe auch einfach zu viel Angst davor. Ja, das war schon ziemlich übel. Und jetzt beim zweiten Mal ist es, ja, man hat sich in Anführungszeichen schon so ein bisschen dran gewöhnt. Und ja, die Notwendigkeit ist natürlich, die war auch damals schon klar, die ist jetzt klar. Aber es war halt schon sowas komplett Neues und ich wusste nicht so wirklich, also ich wusste, was ich machen muss, aber ich wusste nicht so wirklich, wie das funktionieren sollte. Und so richtig weiß ich jetzt immer noch nicht, wie ich jetzt noch über Monate komplett zu Hause bleiben muss. Aber gerade das ist ja das Schlimme. Ich liebe ja eigentlich Pläne oder so. Aber genau das funktioniert in der Pandemie halt nicht. Da kann man nie wirklich länger als 14 Tage planen. Und das ist halt so ein bisschen das Üble daran. Aber man muss halt erstmal so lange zu Hause bleiben, bis dann die Zahlen vielleicht durch den Impfstoff runtergehen oder bis wir das wieder eingedämmt haben, wobei ich nicht glaube, dass wir nur durch Eindämmung nochmal das Niveau aus dem Sommer erreichen. Ja. Es bleibt leider nichts anderes übrig. Wagst du denn nochmal eine Prognose über 2021, wie du es beim letzten Mal gemacht hast? Weil da hast du gesagt, 2020 wird auf allen Ebenen eine Katastrophe.
Nee, es wird zäh.
Sicher?
Mhm.
Also ich hatte auch in Erinnerung, dass irgendwie nochmal einer von euch nachgefragt hat oder irgendwie sowas und dann oder wie ich das meine oder irgendwas, aber ich wage deswegen keine Prognose mehr. Aber man braucht ja auch jetzt kein Hellseher sein, um, wenn man jetzt so in dieses Jahr blickt, dann wird das sicherlich keins, wobei das weiß man auch nicht, vielleicht blicken wir in 10 Jahren auch zurück und das war, und wir sagen dann, 2020 war noch
ja, ganz, ganz sicher.
2020 meine ich jetzt.
Ja.
Nicht 2021.
Das ist mir schon klar, in 10 Jahren werden wir 2020 halt die gute alte Zeit abfeiern.
Meinst du?
Ja.
Ja. Das denke ich nämlich auch, dass das durchaus möglich wäre, dass wir uns zumindest daran gewöhnen müssen, dass es des Häufigeren mal zu Situationen kommt, wo sich das, was wir als Normalität verstehen, ein wenig anders verhält und darstellt. Und dass es immer eine kleine Gruppe von Menschen geben wird, die sehr schnell und sehr flink weiß, daraus Kapital zu schlagen und sich dadurch Gesellschaften auch schnell wieder spalten und trennen und verwirren lassen.
Und es ist, man merkt halt jetzt schon eigentlich, was für Potenzial da noch liegt. Erst wird der harte Brexit kommen, dann haben wir schöne Bundestagswahl mitten in der Wirtschaftskrise, jetzt Neuwahlen in Thüringen, also es bietet einfach schon reichlich Potenzial.
Ja, kann mit dem Impfstoff kann noch viel schief gehen.
Ja.
Also ich gehe auch fest davon aus, dass es noch irgendwelche mega krass erfundenen Impfstoff-Verschwörungserzählungen sich noch durchsetzen werden.
Ja.
Also es wird schon noch, ja. Aber ich werde nicht der sein, der es ausspricht.
Ist ja auch irgendwie allen klar.
Vielleicht, wir können es auch nochmal einfach umgekehrt machen. Einer von euch sagt einfach, 2021 wird ein richtig geiles Jahr.
Ich will aber nicht meine Glaubwürdigkeit aufs Spiel setzen.
Mami?
Naja, ich glaube nicht, dass es ein geiles Jahr wird, aber ich sehe das nicht so pessimistisch wie ihr.
Nee?
Nee. Also, gesamt gesehen, also es ist halt, ich meine, der Impfstoff ist da und es sind ja mehrere Hersteller. Es ist ja nicht nur einer, also es
kann schon...
In Deutschland
ist es erst einer, der zugelassen ist.
Ja, aber ich meine jetzt weltweit gibt es ja mehrere Hersteller und das, ich finde, das macht Hoffnung.
Ja, aber auf diese eine Situation vielleicht ja, wobei auch das 2021 ja nicht sofort
aber
besser machen wird.
Worauf kommt es denn an? Die Schwächsten oder die, die jetzt am oder ja, die jetzt, wenn die Corona bekommen, sie zu schützen.
Aber warte mal ab.
Und das macht die Regierung doch.
Wenn man dann
über 80-Jährigen werden geimpft, sie versorgen müssen, werden geimpft.
Genau.
Ich finde, dass sie dann
so was passiert dann. Gut, die Todeszahlen sinken relativ schnell, bevor die Neuinfektionen sinken. Und das, dann wird man neue Todeszahlen berechnen und dann kommt man auf eine Todesrate, die niedriger ist als bei der Influenza. Einfach weil die ganzen Risikogruppen durchgeimpft sind. So, dann kommen Querdenker und sicherlich auch einige Politiker, die sagen, okay, bei den Zahlen kann man die Einschränkungen wirklich nicht mehr rechtfertigen. Und dann wird die Frage aufkommen, muss man die jüngeren Leute wirklich noch impfen oder reicht es nicht eigentlich, wenn die sich durchseuchen?
Also ich
und dann haben wir ganz
nicht,
schnell wieder
die
alten Todeszahlen.
Ich glaube nicht, dass die Frage kommen wird, ob es nötig ist, dann die Jüngeren zu impfen. Ich glaube schon, dass es Leute geben wird, weil die Todesrate sinken wird, dass sie sagen, okay, sind die Maßnahmen jetzt nötig? Und dass mit Sicherheit die Regierung dann auch die Maßnahmen lockern wird. Aber ich glaube nicht, dass die jetzt, wenn sie den Impfstoff da haben, dass sie sagen, okay, gut, jetzt machen wir nur noch das Nötigste und lassen das
aber
dann so laufen, das glaube ich
selbst
nicht.
Selbst wenn man nur die Maßnahmen einfach lockert, oder auch wenn die Leute allgemein wieder leichtsinniger werden. Ich meine, es wird Leute geben, die dann einfach komplett ohne Kontext sagen, die Neuinfektionen sind so hoch, so und so viele Menschen sterben, das teilen wir durch, dann haben wir eine Todesrate von 0,0 irgendwas. Es wird Leute geben, die werden das so kontextlos machen und auch veröffentlichen und es wird genug Leute geben, die das dann halt auch so glauben und die nachlässiger werden. Und wenn das passiert, haben wir ganz schnell wieder die alten Todesraten, die wir vorher hatten, nur dass es dann die jungen Menschen sind.
Naja, es kommt ja darauf an, wer in der Regierung, also wer regiert.
Die Leute werden auch allgemein nachlässiger werden in ihrem privaten Verhalten, wenn sie merken, dass die Todeszahlen sinken.
Das kann schon sein.
Und selbst wenn man davon ausgeht, okay, im Herbst oder im Winter, klar, die Krankheit wird es geben, aber sie hat nicht mehr das Ausmaß einer Pandemie. Selbst dann muss, wenn man tatsächlich mal über 2021 hinausguckt, gibt es einfach wenig, was zu Optimismus verleitet. Schau dir an, die Weltbevölkerung wird weiter steigen. Währenddessen werden weiterhin Biotope von Tieren zerstört werden, komplett. Und wenn man sich alle Bedingungen anguckt, es werden weniger harte Winter. Sprich, es wird immer häufiger sein, dass die Winter sehr mild werden. Es werden sich Klimazonen ausdehnen, sodass Krankheiten sich besser übertragen können. Es gibt einfach so viel, was dafür spricht, dass das nicht nur eine einzelne Pandemie ist, wie es vielleicht die Pest war oder die spanische Grippe, sondern dass wir einfach das zu diesem neuen Zeitalter, in das die Menschheit momentan eintritt, geprägt vom Klimawandel, das ist, wie ich schon 2019 gesagt habe, die Mutter aller Probleme. Und diese Pandemien werden eine Begleiterscheinung dessen sein. Und ich gehe durchaus davon aus, dass wir uns mit sowas in Zukunft häufiger beschäftigen müssen. Und klar, der Impfstoff, wie gesagt, eine absolute Sensation. Aber er ist halt ein kurz- bis mittelfristiger Erfolg. Langfristig werden wir uns da was anderes ausdenken müssen.
Ja, den Klimawandel. Zumindest nicht stoppen. Ich glaube, dass wir den nicht mehr stoppen können, aber verlangsamen vielleicht.
Verlangsamen klingt relativ egoistisch, weil das bedeutet, früher oder später ist es sowieso so weit, nur halt nicht mehr während unserer
aber
Lebenszeit.
Aber er ist schon relativ fortgeschritten. Also. Und ich sehe nicht die Bereitschaft der Mehrheit dagegen.
Genau,
und
deswegen ist einfach aussprechen, die nächsten Jahrzehnte werden eine Katastrophe.
Eventuell. Womöglich.
Mit hoher Wahrscheinlichkeit.
Vielleicht.
Und wie gesagt, deswegen, man kann es auch eigentlich auch positiv betrachten, die Wahrscheinlichkeit, dass 2021 eines der besten Jahre der nächsten 50 Jahre wird, ist relativ hoch. So kann man es auch betrachten.
Mhm. Stimmt. Und man kann sogar noch besser betrachten, es könnte sein, dass 2000 oder die Wahrscheinlichkeit, dass 2021 in den nächsten 100 Jahren in den Top 10 der Jahren sein wird, für immer, ist auch sehr, sehr hoch.
Das ist, ja.
Das ist eigentlich fast sicher.
Ja.
Vielleicht sogar ein Treppchenplatz.
Mhm. Ja, also kann man es ja eigentlich ganz positiv betrachten.
Freue mich jetzt voll auf 22. Ja. Danke. Bin ich voll gut jetzt.
Danke, Corona.
Den Blickwinkel muss man auch mal öffnen, ja.
Ja, absolut. Absolut. Es ist immer eine Sache des Blickwinkels. Ich meine, wir reden vorhin darüber, wie schnell Corona-Impfstoff entwickelt worden ist, etc. Wenn man sieht, wie Corona so in den anderen Ländern, auf anderen Kontinenten, was in Afrika los ist, das ist ja immer etwas, das aus welchem Blickwinkel auch immer, wir haben ein funktionierendes Gesundheitssystem. Ja, also es gibt, es wird bei uns gejammert, aber wir haben trotzdem eins der, das ist nicht perfekt alles, um Gottes Willen, da sind wir weit, weit, weit von weg. Wir haben uns fehlen Pflegekräfte ohne Ende, aber wir haben erstmal ein grundsätzliches System, was gewissen Belastungen standhält.
Ja.
Das haben viele Länder nicht.
Ja. Aber das zeigt halt auch mal wieder, was eigentlich passiert, wenn wir eigentlich denken, Europa ist eigentlich ein eigener Planet, abgeschottet von allem anderen, weil es ganz einfach ist. Vernachlässigen wir mit dem Impfstoff andere Teile der Welt, dann funktioniert das nicht. Es funktioniert nur, Corona kann nur extrem stark eingedämmt werden, sprich seinen pandemischen Charakter verlieren, wenn wir auf der ganzen Welt anfangen. Sonst wird es immer wieder eigentlich vom Neuen überspringen, eben von den risikoreicheren Gebieten auf die risikoärmeren Gebieten. Es wird sich auf der ganzen Welt dann immer wieder verteilen.
Und in das wird die Nationalisten stärken, die sagen Grenzen dicht.
Aber
das wird die Diskussion werden, die wir
in der gesamten Geschichte der Menschheit hat das nur einmal wirklich gut funktioniert, eine Krankheit effektiv zu bekämpfen. Und das waren die Pocken. Und das hat nicht funktioniert, indem man einfach die Risikogebiete abgeriegelt hat. Sondern es hat funktioniert, indem die WHO als weltweite Organisation für die gesamte Welt gesagt hat, okay, wir einigen uns jetzt darauf, dass wir riesige Impfkampagnen machen, dass wir Impfpflichten verhängen, und zwar auf der ganzen Welt, in jedem einzelnen Land, und dass die Länder, die am stärksten betroffen sind, die meisten Impfstoffe bekommen und nicht die Länder, die sich am meisten davon kaufen können. Die gesamte Welt war entschlossen, diese Krankheit ein für alle Mal auszurotten, weil sie die Menschheit über Jahrhunderte gequält hat, weil jedes Jahr Millionen gestorben sind. Und die Krankheit gibt es heute nicht mehr. Das ist der einzige Weg, mit dem sowas effektiv passieren kann. Aber das funktioniert aber heute nicht mehr. Aber
warum hat es funktioniert?
Es hat funktioniert, weil es nicht den Nationalstaaten überlassen wurde, sondern weil alle mitgemacht haben.
Was noch? Warum hat die WHO agiert?
Warum hat die WHO agiert?
Ganz simpel.
Was meinst du denn?
Du hast es ja gerade selber gesagt, weil es schon Millionen von Toten gab.
Es gibt jetzt auch bei Corona über 1 Million Tote.
Ja.
Na, aber Wiesner hat auch gerade gesagt, dass der auch nicht gefragt wurde, sondern einfach eine Impfpflicht verhängt wurde. Ja. Das kannst du heutzutage, kriegst du das gar nicht durch. Ich kann mich noch daran erinnern.
Aber es gab keine großen Widerstände damals.
Ja, weil die Leute nicht gefragt wurden. Wir wurden damals in Mazedonien, als das muss 87 gewesen sein. Ja, dann kamen die in die Schule und haben die ganzen Kinder geimpft, ohne die Eltern vorher zu benachrichtigen, ohne die Unterschrift der Eltern zu haben, sondern sie haben einfach die Kinder ich habe ja hier noch, das kann man ja an meinem Arm sehen, haben sie ein Kind nach dem anderen einfach durchgeimpft. Aber
es gab keine Widerstände dagegen.
Gefragt haben.
Man hätte damals auch, es war ja Deutschland war eine Demokratie, es gab ja durchaus, wäre es ja so gewesen, dass man hätte demonstrieren können, man konnte seine Meinung frei äußern. Aber die Leute hatten kein Problem damit, die haben erkannt, was für eine furchtbare, grausame Krankheit das ist, und waren zum absoluten Großteil fest entschlossen, diese Krankheit gemeinsam auszurotten. Und das hat funktioniert. Es wird nicht nochmal funktionieren. Das nie wieder. Aber
da bin ich auch von fest überzeugt. Das kriegst du heute so
nicht durch.
Es zeigt
eigentlich was die richtige Strategie wäre.
Amen.
Hm.
Was lachst du?
Ach, nur so.
Gigi, was ist Glück für dich?
Glück. Naja, grundsätzlich ist ja ein Zustand, den wir als erstrebenswert betrachten. Und den man eigentlich sogar als letztes Ziel betrachtet, weil eigentlich ist es ja, der ist auf jeden Fall ein Zustand und es ist eigentlich ja der Zustand, auf den alles hinausläuft. Alles, was wir tun, tun wir ja letztlich mit der Aussicht, in irgendeiner Form glücklich zu sein.
Wann warst du das letzte Mal glücklich?
Ich würde sagen, gestern, als ich an der Arbeit an meinem Forschungsprojekt gesehen habe, dass bei meiner Simulation die Abhängigkeit von der Anzahl der Iterationen bis zum Eintreten des periodischen Verhaltens, die Abhängigkeit dessen zur Reibung nicht linear, sondern vermutlich in der Form einer Hyperbel verläuft. Mhm. Das entspricht genau dem, was ich auch bei meinen...
Deiner These, ne?
Was ich bei meinem Pendel beobachtet habe. Das bedeutet, meine Simulation schafft es, mein Pendel so genau zu rekonstruieren, dass dieselben Ergebnisse rauskommen. Soweit, dass ich mit meiner These übereinstimmt, bin ich noch nicht. Aber ich bin so weit, dass mein Werkzeug, mit dem ich das herausfinden will, funktioniert.
Das hat mich früher auch mal sehr glücklich gemacht.
Aber ich weiß noch, wie du dein Pendel hier zusammenbauen solltest, ne, und ich dir helfen sollte. Ganz am Anfang, wo du im Forschungszentrum angefangen hast, ne, wo du da dann gesagt hast, ich kann dir dabei nicht helfen.
Opa hat es halt mitgemacht,
ja,
ne?
Ja, ja. Aber Mami, das müssen wir zusammenbauen. Ich so, ja, JC, aber nicht mit mir. Ja, aber du musst mir helfen. Ich so, ja, was, das geht nicht. So hat er angefangen.
Ja.
Ja, und jetzt sieht es danach aus.
Wie fühlt sich das an, dieser Glücksmoment oder das Empfangen von Glück? Wie würdest du das beschreiben, wenn jetzt, ich käme jetzt als Außerirdischer auf die Erde und würde dich fragen, Glück, verstehe ich nicht, habe ich noch nie gehabt, was ist das?
Aber du würdest Begriffe wie positiv oder so würdest du verstehen?
Ja.
Na gut. Das ist ein bisschen paradox, aber okay. Ja. Wie sich das in dem Moment dann anfühlt, es zeigt, oder ich sag mal so, es bringt dazu, beziehungsweise es motiviert dazu, dann wiederum weiterzumachen. Das bedeutet, es wirkt sich auch eigentlich auf die Handlung aus, obwohl es ja eigentlich nur ein geistiger Zustand ist, wirkt es sich direkt auf das aus, was man macht, weil halt einem dadurch gezeigt wird, okay, das ist jetzt ein Ansatz, der vielversprechend ist, der wird nicht in eine Sackgasse verlaufen, damit macht man weiter. Und das erregt dann wiederum Vorfreude, weil ich dadurch ja eigentlich dem Ziel näher komme, 2022 Jugendforsch zu gewinnen.
Okay. Jetzt brichst du sehr weit auf den einzelnen Fall runter, aber du hast ja sicherlich schon Glücksmomente gehabt außerhalb vom Forschungszentrum.
Ja, das sind dann, die lassen sich eigentlich alle nur über die
Projekte. Gibt es Glücksmomente, die sich gedanklich für dich mehr oder weniger reproduzieren lassen? Also wo du sagst, okay, ich mache, also mir fällt jetzt zum Beispiel ein als Glücksmoment, wenn du in München hinten am Petuelring über den U-Bahn-Schacht läuft,
oh, ja,
und da diese Luft rauskommt.
Das ist geil. Ja,
das ist etwas, was ich immer so empfinde, dass das für dich ein Glücksmoment ist, der planbar ist. Also wo man weiß, da geht er jetzt drüber und das wird ihn sehr glücklich machen. Ja. Ich verstehe das nicht, aber es wird ihn glücklich machen und ist mir egal. So. Und gibt es davon mehrere Beispiele, wo du sagen würdest, das sind Glücksmomente, die so eigentlich einkalkulierbar oder einplanbar sind so ein bisschen?
Also dieser U-Bahn-Schacht, das ist ein sehr gutes Beispiel. Das ist richtig geil, darüber zu laufen und das zu riechen. Aber eigentlich ist es überhaupt, oder ein weiterer Moment ist auf jeden Fall, wenn man zum ersten Mal aussteigt aus einem Zug am Bahnhof, vor allem ist es aber in München so, und man geht dann dort durch den Bahnhof und ist, Moment, ich muss mal kurz das mir vor Augen führen, ganz links, also auf der entgegengesetzten Seite des Flügelbahnhofs, da ist ja erstmal dieser weiße Pavillon und da stehen dann immer die ganzen Nachtzüge. Und dann durch den Pavillon dort zu gehen und sich, es ist zwar jedes Mal der gleiche Text, der dort steht, aber ich lese ihn mir trotzdem jedes Mal wieder durch. Einfach weil das wiederum aus der Vorfreude kanalisiert, sich dann irgendwann in 10 Jahren zum ersten Mal mit der neuen U-Bahn-Linie 9 zu fahren.
In München.
Ja.
Ja, da freust du dich jetzt schon drauf. Seit 3 Jahren ist da deine Vorfreude schon sehr groß. Ich weiß, dass wir das schon auf...
Wird auch noch ein paar Jahre dauern.
Also mindestens auf 10 Lesungen war das immer mal wieder Thema, dass einer deiner größten Vorfreudepunkte ist, irgendwann dann in 2030 die U9
dann
zu fahren.
Ich werde dann nach München fahren, werde ganz morgens den ersten Zug nehmen und den ganzen Tag nur U-Bahn fahren. Und einer von euch kommt mit.
Das werde dann nicht ich sein.
Papsi. Wohl eigentlich wäre es logischer.
Natascha. Nimm Natascha mit und ihr werdet beide glücklich sein.
Also wenn ihr euch nicht einigen könnt, dann wäre es eigentlich logischer, wenn Mami es macht, weil Papsi ist mit mir schon alle S-Bahn-Linien durchgefahren. In U-Bahn-Linien wärst du eigentlich dran. Aber du kannst es natürlich auch outsourcen.
Ich kann es auch halt auch
auf du kannst es auch outsourcen, ja.
Ja, bitte.
Okay.
Ich nehme ihre Kinder und kümmere mich um die Kids und ihr könnt den ganzen Tag da U-Bahn fahren. Ich glaube, das würde euch beide glücklich machen.
Das
klingt nach
einem Deal.
Jupp.
Man muss erstmal abwarten, wie lange das noch dauert.
Hast du im Fußballstadion Glücksmomente, die sich fest einplanen lassen?
Ja, auch dort der Moment, wenn man über diese Treppen geht und zum ersten Mal in das Stadion reinguckt. Mhm. Wenn man einen so langsam, quasi man so für Stufe immer mehr sieht. Und dann, wenn man auf der letzten Stufe da steht und so herunterblicken kann.
Okay.
Das ist geil.
Okay. Und ist das dann der Blick? Ist das der Duft? Ist das alles? Ist das die Atmosphäre? Ist das so das Gesamtpaket? Oder was ist das dann?
Das ist vor allem der Blick.
Der Blick ist es hauptsächlich.
Ja.
Okay. Das heißt, man könnte das auch über den Fernseher lösen. Also wir bräuchten eigentlich gar nicht mehr ins Stadion gehen, sondern
ich würde nicht sagen, dass es die Atmosphäre ist, weil es funktioniert auch in einem leeren Stadion. Aber,
aber auch da gibt es ja eine Atmosphäre. Man hat ja vielleicht den Geruch von Gras oder von die Bierstände werden aufgebaut. Die ersten drei Schalke haben dir ins Gesicht gerülpst oder was auch immer. Keine Ahnung, was dir da so gefällt. Ja.
Naja, es ist eigentlich, also ich glaube, ich könnte, kann es auf den Blick reduzieren, aber es funktioniert halt trotzdem nur, wenn der Blick
live
nicht über einen Fernseher, genau.
Okay. Okay. Aber du kannst dann schon, um auf diesen Glücksmoment hinzuarbeiten, dann auch sehr diszipliniert sein insgesamt.
Ja.
Also angenommen, es gibt etwa, also diese Form von Motivation, die man oft bei Kindern macht, zu sagen so, also wenn du das jetzt schaffst, ne, dann fahren wir morgen in den Freizeitpark oder irgendwie sowas. Würdest du sagen, dass du dich über Glücksmomente so auch motivieren lässt irgendwie so? Also jetzt nicht heute oder so, aber wenn jetzt die Mami sagen würde, weißt du was, Jay-Z, Corona ist natürlich vorbei, für morgen Nacht habe ich noch 2 Nachtzugtickets bekommen, ja, wir fahren zusammen runter bis nach Rijeka, bleiben dann da so ein bisschen, machen so einen kleinen Kulturspaziergang durch Rijeka, so eine Tageswanderung und abends mit dem Nachtzug dann wieder zurück, bis nach München. Das wäre also das Programm für die nächsten 3 Tage mit allem, was dazugehört, und die einzige Bedingung ist, du müsstest der Mami einen Kuss auf den Mund geben.
Oh. Nee, das funktioniert nicht. Aber
weißt du was, das fehlt wirklich, ne? Weil wir sonst immer jeden Sommer nur wir beide ein Wochenende gemacht haben.
Da ist auch kein Abwägen mehr. Es gibt gewisse Dinge, die kann ich halt einfach nicht. Und da kann ich auch nicht bewusst abwägen, sondern das funktioniert halt einfach nicht. Wenn es irgendeine Leistung ist, irgendwie ich erbringen muss, also das ist dann eine Abwägung. Aber
du müsstest doch abwägen können, dass du so sagst, okay, die Lippen deiner Mutter einfach mal für 5 Sekunden ertragen, bringt mir den und den Vorteil.
Nee, es ist ja eben nicht so, dass ich das nicht will, sondern ich kann es halt einfach nicht.
Okay.
Und deswegen kann ich da nicht bewusst abwägen. Das ist ja auch nicht so, wenn man jetzt sagt.
Das ist auch echt eine gemeine Frage.
Du kannst ja auch nicht dich irgendwie.
Mir ging es nur nochmal darum, dass er das nochmal erklärt.
Du kannst dich ja auch nicht irgendwie vor eine 5 Meter hohe Betonwand stellen und dann sagst, wenn du es schaffst, die mit deinen bloßen Händen hochzukrabbeln, dann kriegst du die und die Belohnung. Und da bewegst du ja auch nicht bewusst ab, sondern es funktioniert halt nicht.
Mhm. Ja, aber das ist ja das, was viele, glaube ich, nicht verstehen, dass das, dass da die Grenzen, wenn man die erstmal hört, erstmal gar nicht so hoch klingen. Ja gut, seine Mutter küssen, meine Güte, okay. Ist ja jetzt nicht so schlimm, aber das ist halt für dich halt eine wirklich unüberwindbare Hürde und das hat nichts mit deiner Mami zu tun oder so, weil du es einfach nicht möchtest. Ja. Okay. Was ist Glück für dich? Außer einen Mann wie mich zu haben.
Das größte Glück meines Lebens.
Sag nichts Falsches.
Was? Glück. Vorhin, das war Glück.
Also.
Wir haben zusammen gesessen, wir haben Raclette gemacht, es war wunderschön.
Oh, es war sehr gemütlich.
Es war mega gemütlich, es war mega schön. Wir haben geredet, wir haben, ich glaube, 2,5 Stunden, 2,5 Stunden hier einfach nur gesessen.
Ich glaube, ich habe fast 2 Stunden nicht an die Arbeit gedacht.
Ja, das ist Glück.
Das war schon lange her, dass es eben nicht so gewesen ist. Das war echt gut.
Holland war Glück, wo wir da zusammen waren und wirklich wunderschöne Tage verbracht haben. Das ist für mich Glück.
Holland, das Restaurant, wo wir diesen riesen Fischteller hatten oder was das war oder Fischkessel oder.
Ich fand eigentlich den Abend davor noch schöner, muss ich sagen. Ja, aber
da war die Location schöner, dieses draußen sitzen dort.
Da war die Location schöner, aber der Abend davor war einfach, oh Gott, wir haben einfach nur gesessen, wirklich gut gegessen. Die Location war nicht so schön wie danach. Aber trotzdem einfach so dieses, wir haben so viel gelacht und so viel geredet miteinander.
Ja,
und
das war einfach unerschön. Essen ekelhaft.
Wirklich sieht richtig ekelhaft.
Ja.
Aber Essen als Glücksmoment ist irgendwie bei veganer Ernährung vorbei.
Nee, es ging eigentlich auch nicht.
Aber das war doch heute lecker, oder nicht?
Ja.
Also ich hätte beim Raclette, und dass ich das beim Raclette sage, ich hätte kein Fleisch gebraucht. Also ich war froh, dass es da war, aber ich hätte es nicht gebraucht.
Also ich hatte auch ein bisschen Sorge, das war das erste Raclette, wo ich dann kein Fleisch gegessen habe, wo ich dachte, oh, das wird komisch. Aber nein, mir hat es nicht gefehlt.
Es ist auch gar nicht so, dass irgendwas konkret fehlt, sondern es ist halt einfach, es ist eben nicht mehr so, dass man alles irgendwie so essen darf, was man will, sondern es ist halt extrem, auch jetzt mengenmäßig ist es halt einfach eingeschränkt, weil es weniger Optionen gibt. Es war ja neulich so, als wir im Sommer waren wir in München einmal in so einem veganen Restaurant, wo es nur vegan gab. Und das war für mich komplett komisch, dass ich wirklich das nehmen konnte, was ich am liebsten wollte. Das war komplett unwirklich und verrückt, dass das einzige Kriterium, nach dem ich entscheiden musste, war, welches will ich am liebsten? Das war so, konnte ich mir überhaupt nicht mehr vorstellen. Das war total komisch. Und das ist halt.
Ich weiß noch, wie du gesagt hast, das fühlt sich so falsch an. Ich kann nicht entscheiden, was ich möchte. Das war krass.
Ja.
Aber es war sehr gut, ne? Es hat wirklich sehr, also vegan, aber sehr, sehr gut. Mir hat auch dort nichts gefehlt.
Aber das ist eben eher die Ausnahme.
Naja, aber gut, also ich esse ja vegetarisch, das ist nochmal eine andere Sache, aber vegan.
Auch schwer.
Aber vegan ist noch wirklich, ich kann es mir überhaupt nicht vorstellen.
Das ist auch scheiße eigentlich, aber was soll man machen?
Amen. Sind wir durch, oder was?
Also ich habe keine
bitte,
Fragen mehr.
Leon, erwartet auf
wir sind
uns.
Bei genau einer Stunde. Unsere Tochter sitzt am Silvesterabend irgendwo ganz alleine rum. Ja, ist 23.27 Uhr, ein perfekter Zeitpunkt, um aufzuhören. Jupp. Wir haben unser Malzbier heute gar nicht getauft. Möchtest du unserem Malzbier nachträglich noch schnell einen Namen geben?
Haben wir denn einen Namen?
Ja, wir haben einen, aber ich möchte jetzt nicht so spät nachträglich, sondern du darfst jetzt heute, darfst du mal den Malzbier-Namen
vergeben. Das kann ich nicht machen.
Du kannst es Helsinkis Malz nennen zum Beispiel.
Das ist gut.
Helsinkis Malz? Oder lieber Denvers Malz?
Ich glaube, Helsinki ist besser.
Helsinki ist besser. Was würdest du vorschlagen?
Ich bin oder der Tokio-Fan.
Wir nennen es heute Mamis Malz.
Haben wir das schon gemacht?
Nee, das haben wir noch nie gemacht. Oder? Ja. Also Prost. Auf Mamis Malz. Mami schmeißt.
Ey, da war doch der erste Böller.
Fast schon wieder besoffen, ihr Weinglas um.
Gleich mal denunzieren
das
gehen.
Stimmt nicht. Prost, Jessica.